Johannes Meyer, Chefvolkswirt beim Münchner Vermögensverwalter Eib und Weiwitz, gehört zu den profunden Kennern der EZB-Geldpolitik und der Euro-Währung in Deutschland. Er sagte bereits vor dem Bundesverfassungsgericht als Sachverständiger in der Verhandlung über das QE-Programm der EZB aus. Mit Johannes habe ich über die Lage und die Probleme in der Eurozone gesprochen. Johannes sagt, der Euro ist auf Crashkurs, uns bleiben drei Optionen, um das zu verhindern. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Johannes, schön, dass du Zeit hast.
Hallo Clemens, schön, dass ich dabei sein darf.
Freut mich. Vor 25 Jahren wurde ja der Euro eingeführt. Deine Prognose, wird es in 25 Jahren den Euro noch geben oder nimmt die Eurozone das Schicksal der vielen Währungsunionen davor, die es gab?
Naja, wie die Prognostiker oft sagen, die Zukunft ist schwer vorhersagbar. Ich denke, was klar ist, wenn wir nicht am Euro arbeiten und die Währungsunion weiterentwickelt wird, dann wird sie über kurz oder lang auch scheitern. Denn das ist, lernen wir aus der Geschichte, Währungsunionen, die sozusagen kein wirkliches Fundament haben und denen wichtige Stellschrauben fehlen, die haben immer nur eine begrenzte Lebensdauer. Und das hat sich über die Geschichte immer wieder gezeigt.
Also was du sagst, ist quasi, so kann es mit dem Euro nicht weitergehen.
Genau, also das ist auf jeden Fall der Auftrag, denke ich, an die Politik, an die Gesellschaft, an die Wirtschaft, sich Gedanken zu machen, A, wo wollen wir denn hin und B, welche Veränderungen sollten gegangen werden, damit man am Ende eben eine stabile Währungsunion wirklich hat, die dann eben auch eine längere Lebensdauer hat.
Was ist denn das Problem am Status quo?
Ja, die Währungsunion, und da ist vielleicht noch ein kurzer Blick in die Geschichtsbücher sinnvoll. Die europäische Integration hat ja schon eine lange Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg im Endeffekt oder in den 50er Jahren losgegangen. Haben sich die europäischen Länder, vor allem natürlich am Anfang Deutschland und Frankreich, ja verständigt, dass wirtschaftlich eng kooperiert werden soll. Zunächst natürlich auch einfach mit dem Blick darauf, wenn man wirtschaftlich eng zusammenarbeitet, dann sinkt das Risiko, dass es eben militärische Konflikte geben kann. Deshalb hat man sich erstmal auf diese Bereiche konzentriert. Da hat sich das über die Jahrzehnte immer weiterentwickelt. Und so ab den 70er Jahren kam ja dann die Idee auf, das Ganze eben mit einer gemeinsamen Währung zu ergänzen. Und da war natürlich ganz klar die Idee, wenn man einen Wirtschaftsraum hat, der auch eine gemeinsame Währung hat, dann führt das zu einer weiteren Beschleunigung dieser Integration. Der Handel wird leichter, die Handelskosten sinken und das kommt dann am Ende eben allen Mitgliedstaaten zugute. So wurde dann der Euro ja auch eingeführt Ende der 90er Jahre. Und wenn man sich dann so die ersten 10 Jahre der Währungsunion anschaut, dann lief das eigentlich auch ganz ordentlich. Das war so die Phase, wo der Euro relativ stabil war und auch die Mitgliedstaaten immer enger zusammengewachsen sind. Viele schwächere Staaten haben von dieser gemeinsamen Währung profitiert. Die Zinsen in den südlichen Ländern sind nach unten gelaufen. Da hat man Kapital angezogen. Das war so die Wohlfühlphase für den Euro. Und in dieser Zeit ist natürlich auch alles, was vielleicht noch im Untergrund nicht so richtig gestimmt hat, etwas unter den Teppich gekehrt worden. Und das Ganze kam dann eben ans Tageslicht, ja, spätestens mal mit der Euro-Krise, eigentlich schon mit der Finanzkrise 2007, 2008, dann gefolgt von der Euro-Krise. Und ab da wurde es schwieriger und das ist ganz eindrücklich, wenn man sich mal die wirtschaftliche Entwicklung dieser Währungsunion anschaut, im Vergleich mit großen anderen Wirtschaftsräumen. Hier habe ich mal einen Chart mitgebracht im Vergleich mit den USA. Hier die US-Wirtschaft als grüne Linie auf der linken Seite, der Euro-Raum als orange Linie. Und das ist das Bruttoinlandsprodukt auf der linken Seite. Und man sieht schon, bis zur Finanz-Euro-Krise waren die beiden Wirtschaftsräume quasi gleich groß in Dollar gemessen. Denke, das ist für den einen oder anderen doch etwas überraschend, so in der Rückschau. Und seitdem ist die Schere doch gewaltig auseinandergelaufen. Und wenn man das ein bisschen überspitzt vielleicht sagt, kann man sagen, in der Phase, wo sich Europa vor allem mit den griechischen Staatsschulden beschäftigt hat, Ja, wir erinnern uns, da ging es um etwa 300 Milliarden Euro, die Griechenland aufbringen musste, um solvent zu bleiben. Die Euro-Staaten haben das nach langen Jahren der Diskussion am Ende dann hauptsächlich in die eigenen Bücher genommen. Denn in dieser Zeit ist eben die Schere zu den USA massiv aufgegangen. Ja, viel, viel mehr an Wirtschaftsleistung ist da liegen geblieben. Das spiegelt sich dann auch am Kapitalmarkt, an den Aktienmärkten. Ja, nicht umsonst laufen die US-Märkte eben seitdem viel, viel stärker als die europäischen Märkte. Und das zeigt so auf einen Blick, ja, wie groß die Herausforderungen sind und welche Kosten es eben hat, wenn man eine Währungsunion nicht weiterentwickelt und eben nicht sturmfest macht.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Denn der Euro war ja eigentlich nie gedacht, so im Status quo zu verharren, sondern es war ja immer gedacht als Treiber für eine europäische Einigung.
Genau, also in der Historie, das kann man ja ganz gut nachverfolgen, ist auch sehr interessant, wenn man mal so diese Originalstimmen aus der Zeit hört, dann gab es da immer diese zwei Positionen. Zum einen die eher deutsche Position, das war die sogenannte Krönungstheorie, da hat man gesagt, die eigene oder die gemeinsame Währung macht dann Sinn, wenn dieser Wirtschaftsraum sehr eng schon zusammengewachsen ist, also wenn sich die Wirtschaften in den einzelnen Ländern sehr eng aneinander angeglichen haben, es keine großen Unterschiede macht, dann kann man relativ schmerzfrei eine gemeinsame Währung einführen. Denn gemeinsame Währung heißt ja immer auch, die einzelnen Länder verzichten auf die eigene Geldpolitik, geben die Geldpolitik also nach außen, in dem Fall an die Europäische Zentralbank, können dementsprechend nicht mehr auf eigene Probleme im Land über die Geldpolitik reagieren. Und das war so diese deutsche Position. Und die andere Seite, die sogenannte Lokomotivtheorie, sagt man dann immer, kam ja eher aus Frankreich, da hat man gesagt, naja, man zieht die Währungsunion nach vorne, man führt diese Währung schon ein, bevor das Ganze sozusagen sich vereinheitlicht hat und hofft dann, dass eben durch die gemeinsame Währung die Wirtschaftsräume dann enger aneinander gebunden werden, Unterschiede sich abbauen. Ja, und wenn man jetzt so mal in den Rückspiegel schaut, dann kann man sagen, so richtig gut funktioniert hat das nicht. Ja, also die Eurozone, Euroraum genügt sicherlich nicht den Kriterien, die auch in der Wissenschaft angelegt werden, an eine optimale Währungsunion. Ja, da sagt man, es macht dann Sinn für Länder, eine gemeinsame Währung zu haben. Klar, wenn der Schmerz dieser Währung kleiner ist, als eben die eigenen Währungen zu haben. Und auf der anderen Seite, wenn man eben so eng zueinander gewachsen ist, dass man eben keine eigene Geldpolitik mehr braucht. Und man sieht schon anhand der unterschiedlichen Konjunkturentwicklungen, ich glaube, da habe ich einmal auch ein ganz eindrückliche Charts noch mit dabei, dass eben die einzelnen Länder in Europa nicht sehr simultan laufen, sondern es gewaltige Unterschiede gibt. Zum einen im absoluten Wohlstandsniveau zwischen Ländern wie Deutschland, Griechenland beispielsweise oder Italien und zum anderen aber auch im jährlichen Wachstum. Ja, man sieht schon auf der linken Seite, das Wirtschaftswachstum läuft doch sehr unterschiedlich, läuft sehr stark auseinander. Die Zyklen sind unterschiedlich. In bestimmten Phasen liegt ein Land vorne, in anderen Phasen das andere Land. Und das macht das dann eben für eine gemeinsame Geldpolitik, ja, die EZB hat ja nur einen Zinssatz, um diese Wirtschaft zu steuern, enorm schwierig, denn man kann vielleicht etwas plakativ sagen, die EZB setzt da einen Zins in der Mitte für ein Land, das gar nicht existiert. Das heißt, für die eine Ländergruppe ist der Zins immer zu hoch, für die andere Ländergruppe immer zu tief. Und das hat natürlich am Ende auch ökonomisch gewaltige Kosten. Das ist immer dieses Auf und Ab der Länder. Und ganz interessant, zurzeit ist es ja wieder so, dass Deutschland eher am unteren Rand dieser Ländergruppe unterwegs ist. Das sieht man da auf der rechten Seite in diesem Chart, die sogenannte Produktionslücke. Also Deutschland ist unterausgelastet, die Wirtschaft. Wir hätten jetzt gerne eher Zinssenkungen. Und interessanterweise Länder wie Spanien, Griechenland, Italien, da läuft es wirtschaftlich besser. Die haben jetzt gar nicht so viel von Zinssenkungen, sondern die sind vielleicht mit dem aktuellen Zinsniveau eher zufrieden. Das wird sich auch mal wieder drehen, aber es zeigt eben, für die EZB ist das eine enorm schwierige Situation, wenn die Währungsunion eben so heterogen bleibt, wie sie aktuell ist.
Also wenn du mal zusammenfasst, was sind jetzt so die großen Probleme, die eigentlich angegangen werden müssen?
Naja, da auch wieder sozusagen der Blick in die Bücher. Also wann funktioniert ein Währungsraum? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, und das ist so diese Theorie, die der Nobelpreisträger Mandel schon in den 60er Jahren aufgestellt hat, Der hat gesagt, und das ist auch sehr realistisch, wenn eben die Produktionsfaktoren sehr mobil sind, ja, wenn also Arbeitskräfte leicht über die Grenzen wandern, wenn es in einem Wirtschaftsraum schwach läuft, dann wandert der Produktionsfaktor Arbeit eben ins andere Land, findet da Beschäftigung. Die Arbeitslosenquoten laufen nicht besonders stark auseinander, das ist wichtig. Das Gleiche auch gilt für das Kapital. Das Kapital muss sehr beweglich sein. Das heißt, es darf für Investoren keinen großen Unterschied machen, in Land A oder in Land B zu investieren. Das sind so klassische Voraussetzungen. Die Länder sollten auch viel Handel miteinander treiben, mehr Handel miteinander als mit dem Rest der Welt. Ja, und das ist in Europa nicht wirklich erfüllt. Und wenn diese Faktoren eben nicht so gegeben sind, dann kann eine Währungsunion nur dann zusammenhalten, wenn sich die Staaten eben einig sind, dass man insgesamt viel Geld in die Hand nehmen muss. Ja, das heißt, viel Transfers zahlen muss zwischen den Ländern. Denn dann muss sich wirtschaftliche Schwächephasen eben ja über staatliches Geld ausgleichen. Das heißt, viel Sozialtransfers müssten laufen, gemeinsame Arbeitslosenversicherungen beispielsweise und sowas. Sowas hat man ja gerade in Ländern wie den USA. Ja, da ist auf der Bundesebene wird relativ viel Geld umverteilt. Auch in Deutschland natürlich, wenn wir uns den Länderfinanzausgleich anschauen, dann ist das genauso ein Konstrukt. Ja, das ist sozusagen, wenn man Deutschland als Währungsunion sieht, dann funktioniert die deshalb vor allem, weil wir eben sehr viele zentrale Gelder umverteilen. Länder, die Schwierigkeiten haben, in dem Fall vielleicht aktuell eher Länder wie Bremen, werden finanziert, relativ kräftig finanziert durch aktuell starke Länder, Baden-Württemberg, Bayern. Das ist so das Pendant zur Währungsunion in Europa. So kann man es machen, aber das ist natürlich teuer.
Oder genau, weil das ist ja auch das Problem, dass da womöglich auch dann falsche Anreize gesetzt werden. Dass dann halt die Regierungen sagen, ja, was soll ich jetzt hier mich um eine Austeritätspolitik bemühen, wenn es bei mir nicht richtig gut läuft. Das Geld kommt ja rein.
Das ist das große Problem, immer als Moral Hazard Problem bezeichnet. Ja, wenn ich weiß, jemand anders hat tiefe Taschen, dann muss ich mich vielleicht nicht so selber besonders anstrengen und die Gelder zusammenhalten, sondern gebe sie etwas großzügiger aus. Das war sicherlich einer der großen Probleme eben in der Zeit Anfang der Währungsunion, als sich diese Ungleichgewichte dann aufgebaut haben bis zur Finanzkrise. Da haben eben Länder im Süden, Griechenland, Italien, Spanien, von diesen sehr günstigen, plötzlich günstigen Zinsen, von dem verschwundenen Wechselkursrisiko profitiert, haben die Gelder ausgegeben, ja, aus ihrer Sicht sinnvollerweise auch, haben viel investiert, auch viel konsumiert. Ja, und als dann eben 2007, 2008 die internationalen Investoren insgesamt etwas vorsichtiger geworden sind nach der Finanzkrise, kam das dann plötzlich zutage, dass diese Länder sich eben überstark verschuldet hatten das also zu stark ausgenutzt und haben sich eben auch nicht an die Regelungen gehalten, die es ja in Europa eigentlich gab. Also der Vertrag von Maastricht 92 sieht ja vor, dass eben Länder sich nicht überproportional verschulden dürfen. Es gibt die Schuldenobergrenze von 60%. Es gibt das Budgetdefizitobergrenze von 3% pro Jahr. Und diese Regeln gibt es ja deshalb, weil man genau dieses Problem ausschalten wollte, dass sich eben Länder zu stark an den Finanztöpfen beteiligen und zu viel Gelder ausgeben. Aber, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lehre auch aus der Vergangenheit, das hat nicht funktioniert. Und wenn man jetzt mal nach vorne schaut, genau an diesen Schuldengrenzen oder an diesen Schuldenregeln wird ja jetzt wieder gearbeitet. Es wurde jetzt nochmal eine Verschärfung beschlossen, dass eben die Länder jetzt wirklich ganz konsequent zu hohe Schuldenstände abbauen müssen. Aber da würde ich sagen, da ist sozusagen mehr die Hoffnung Vater des Gedanken, denn das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Das wird auch in der Zukunft nicht funktionieren, denn diese Regelungen sind nicht glaubwürdig. Die waren noch nie glaubwürdig und die werden auch nicht glaubwürdig sein, solange nicht der Finanzmarkt, der Zins hier sozusagen der Zuchtmeister ist, sondern wenn das immer auf politischer Ebene debattiert wird, dann werden die Länder im Notfall, wenn es eine Krise gibt, sozusagen immer mehr ausgeben, als die Regeln das zulassen. Da ist einem dann sozusagen das Hemd näher als die Hose, als diese Regelungen. Und auch Länder wie Deutschland haben sich in der Historie natürlich nie wirklich eng an diese Regeln gehalten. Und deshalb würde ich da nicht zu viel Bedeutung drauflegen, dass das funktionieren wird.
Man sieht es ja auch jetzt gerade wieder, in Deutschland wird über die Schuldenbremse diskutiert. Und in Frankreich und in Italien, auch Belgien, das sind so Problemländer, die halt eher weniger darüber reden, wie sie ihre Defizite abbauen können. Das macht ja eigentlich keinen Sinn, dass wir dann halt so sparsam sind.
Naja, zumindest ist es im aktuellen Rahmen dieser Währungsunion ein großes Problem. Ja, hier fehlt also die Glaubwürdigkeit dieser Regeln. Die fehlt übrigens auch deshalb, weil das Finanzsystem eine strenge Durchsetzen dieser Regeln gar nicht wirklich aushalten kann. Also um diese Maastricht-Regeln glaubwürdig dem Finanzmarkt zu verkaufen, muss man gleichzeitig eben verkaufen, dass es durchaus auch Staatsinsolvenzen geben kann. Denn nur dann würde der Finanzmarkt größere Risiken in Ländern, die hoch verschuldet sind, wirklich auch einpreisen, würde die Zinsen eben steigen lassen für diese Länder, und diese höheren Zinsen hätten dann eben diesen heilenden Charakter sozusagen, ja, dass die Staaten sich dann eben an die Budgetregeln wieder halten, weil der Markt ihnen ansonsten das Vertrauen entzieht. Aber solange eben die Europäische Union und die Euro-Staaten sich nicht auf eine Verschärfung zum Beispiel im Bereich der Staatsanleihen einigen können, ist das wenig glaubwürdig. Und das ist so eine Detaildiskussion, die zurzeit im Hintergrund läuft, die aber sehr wichtig ist. Denn wenn man sich anschaut, wie hoch die einzelnen europäischen Banken bei ihrem jeweiligen Nationalstaat engagiert sind. Also die europäischen Banken sind ja die größten Gläubiger ihrer jeweiligen Staaten. Und immer dann, wenn so ein Staat wirklich in Schieflage kommt, dann fallen natürlich die Banken oder würden die Banken umfallen. Und um das zu verhindern, müssten die Banken gezwungen sein, Risikovorsorge für diese Staatsanleihen zu hinterlegen. Das ist eigentlich international ja Usus, dass jegliches Risiko abgesichert wird. Es gibt im Euroraum aber eine Ausnahmeregelung, und das betrifft eben Euroraum-Staatsanleihen. Eine Bank muss oder ein Investor muss für Euroraum-Staatsanleihen kein Risikokapital hinterlegen. Und das ist der Grund, warum die Bankbilanzen eben voll sind mit diesen heimischen Staatsanleihen und warum es eben eine Insolvenz eines großen Landes oder auch eines kleineren Landes für das Finanzsystem eigentlich nicht stemmbar ist, weil sozusagen kein Risikopuffer gebildet worden ist. Und daran gilt es zu arbeiten. Das muss unbedingt angepasst werden. Völlig egal, ob man die Währungsunion weiter in Richtung Vergemeinschaftung entwickelt oder ob man zurück zu diesen Maastricht-Kriterien möchte, denn das ist die Voraussetzung, dass sowohl das eine als auch das andere funktionieren kann.
Also das sind jetzt quasi so die beiden Wege, zwischen denen sich wo sich die Eurozone halt entscheiden muss. Entweder stärkere Integration, irgendwie Vergemeinschaftung von Schulden, Schuldenunion, wie es ja auch so ein bisschen abwerten, sage ich mal, genannt wird, oder wir setzen halt die Maastricht-Kriterien konsequent durch mit allen Folgen, wo auch dann halt Staatspleiten möglich wären.
Genau, das sind die zwei Modelle, die diskutiert werden, unter denen es am Ende auch entschieden werden sollte. Es gibt natürlich theoretisch noch zwei weitere Möglichkeiten. Das eine ist, die Währungsunion wieder aufzulösen. Ja, für ein einzelnes Land würde das also einfach den Exit aus der Währungsunion bedeuten. Und die vierte Alternative wäre, wir machen genauso weiter wie bisher. Hier sieht man das mal sozusagen theoretisch als Möglichkeitenraum. Uns muss klar sein, dass jede dieser Alternativen Positives und Negatives hat. Jede hat ein erhebliches Preisschild, und das muss dann am Ende gegeneinander abgewichtet werden. Vielleicht mal mit Blick auf diejenigen, die eher einen Exit oder eine Aufhebung der Währungsunion als Möglichkeit sehen. Da muss man dann natürlich verschiedenste Effekte berücksichtigen. Es hätte vermutlich erhebliche negative Folgen für die Handelsströme innerhalb der Länder, die bisher eine eigene Währung haben. Wechselkursrisiken kommen plötzlich wieder ins Geschäftsleben, müssen auch abgesichert werden, müssen berücksichtigt werden. Und für ein Land wie Deutschland muss uns klar sein, dass wir erhebliche Forderungen an die anderen Euro-Länder haben. Wenn man sich das mal so als Säule anschaut, dann sind das in etwa 50% unserer Wirtschaftsleistung, die wir als Forderungen gegen andere Euro-Länder haben. Die setzen sich zusammen aus den viel diskutierten Target-Salden, die bei der Bundesbank liegen. Das ist ja so ein etwas seltsame Größe, die im Notenbanksystem sich da angehäuft hat. Aber am Ende sind das Forderungen Deutschlands gegen andere Euro-Länder. Und natürlich haben auch private Investoren Forderungen gegen europäische Länder, gegen Unternehmen in europäischen Ländern. Ja, und wenn man so eine Währungsunion verlässt, die eigene Währung wieder einführt, im Falle Deutschlands muss man damit eben rechnen, dass die Währung deutlich aufwerten wird. Das macht uns erstmal Importe etwas günstiger, Exporte werden teurer, aber wir müssten diese Forderungen zu einem erheblichen Teil wertberichtigen. Und das wäre schmerzhaft. Und deshalb glaube ich, sollte man sich sehr, sehr gut überlegen, ob man da wirklich rückwärts laufen möchte. Auf der anderen Seite ist auch dieser aktuelle Pfad, dieser Status Quo-Weg, also dieser Mittelweg, der ist tatsächlich sehr, sehr teuer. Das wird, glaube ich, völlig unterschätzt, wenn man so die Wahl hat zwischen für viele Pest und Cholera, also tiefere Integration oder Maastricht. Und man versucht dann sozusagen Augen zu und die Mitte, den Mittelweg wählen. Dann muss einem klar sein, so ganz lange wird dieser Mittelweg nicht laufen und er hat auch ein erhebliches Preisschild, denn es ist eben nicht so, dass aktuell keine Vergemeinschaftung stattfindet, sondern sie findet auf anderen etwas verdeckten Wegen statt. Ich glaube, wir haben hier auch die ein oder andere Zahl noch auf einem Chart mit dabei, wo man mal sieht, wie viel zurzeit vergemeinschaftet wird. Und da sehen wir die Europäische Union, das ist hier auf der linken Seite abgetragen, hat ja einen zentralen fiskalischen Topf, das ist der EU-Haushalt. Der beträgt ja so etwa 1% der Wirtschaftsleistung in der Europäischen Union. Rund 200 Milliarden Euro pro Jahr werden da also umverteilt, ganz regulär jedes Jahr. Aber das ist tatsächlich nur der kleinere Teil dessen, was wirklich vergemeinschaftet wird in der aktuellen Zeit. Und die großen Säulen, die sieht man da eben auf der rechten Seite. Ja, das ist zum einen das, was über das EZB-System, das ist dieser Target-Saldo, direkt vergemeinschaftet wird. Diese Target-Salden stehen aktuell bei deutlich über einer Billion Euro. Und das, was eben die EZB an Staatsanleihen kauft, ist ja am Ende des Tages auch eine Art Vergemeinschaftung. Da werden den Staaten ja Schuldtitel abgekauft durch ein europäisches Konstrukt und somit fließt also Liquidität und Kapital in diese Länder, was eigentlich sozusagen ja schon eine sehr staatliche Politik, einer staatlichen Politik nahe kommt, läuft aber im Verdeckten über das Währungssystem, also über die Europäische Notenbank. Und das ist so dieses Preisschild, das der aktuelle Mittelweg eben hat. Das muss man sich eben bewusst sein, wenn man sagt, man scheut sowohl den Weg Richtung Maastricht zurück, als auch eine weitere Entwicklung der Europäischen Union Richtung politische Union und vielleicht stärkerer fiskalischer Vergemeinschaftung. Alles hat einen Preis, aber dieser Mittelweg ist aus meiner Sicht besonders teuer. Und deshalb sollten wir diesen nicht zu lange laufen.
Du hattest das auch mal verglichen, als wir uns zum ersten Mal über das Thema unterhalten haben. Wir steuern quasi auf eine Wand zu. Wir können entweder links vorbei oder rechts vorbei, aber weiter geradeaus zu fahren, das führt auf jeden Fall zum Crash.
Also wo genau diese Wand steht, weiß natürlich niemand. Ja? Und es kann durchaus sein, dass dieser Weg bis zu dieser Wand noch sehr, sehr lange andauert. Aber wenn man jetzt so die letzten Jahre sich in Europa anschaut, wie haben denn die Staaten insgesamt auf diese, ich würde mal sagen, geldpolitischen Verrenkungen reagiert und diese Stützung unter der Oberfläche, dann hat das ja nicht dazu geführt, dass die Europäische Währungsunion besonders hohes Ansehen in den Ländern genießt, sondern die Skepsis zum Euro steigt in vielen Ländern oder ist besonders in vielen Ländern ja schon gestiegen. Und die Befürchtung wäre schon, wenn man diesen Mittelweg weiterläuft, dann wird diese Skepsis vermutlich noch größer werden. Denn es wird immer wieder Phasen geben, in denen dann eben ja Sparaufforderungen von der einen Ländergruppe an die andere Ländergruppe gerichtet wird. Gleichzeitig auch diese hohe Skepsis bezüglich der starken Anleihekäufe der Notenbank, die dann vermutlich auch das Inflationsthema immer mal wieder hochkochen lassen wird, ja, und den Euro weiter schwächen wird. Und deshalb denke ich, ist dieser Mittelweg eben tatsächlich nur ein Spiel auf Zeit und irgendwann muss diese Entscheidung eher für, sagen wir, eine Währungsunion à la Maastricht oder eine Vollendung in Richtung politischer Union muss kommen. Die Frage ist eben nur, wie lange lassen wir uns dafür Zeit?
Lass uns nochmal hier die Optionen anschauen. Du hast ja von den Preisschildern gesprochen, also das Preisschild für die tiefere Integration, das wäre auch halt ein Stück weit die Aufgabe von staatlicher Souveränität wahrscheinlich, weil dann einfach man sehr viel mehr halt dann zentral regeln müsste, dass wir halt so eine europäische Regierung kriegen würden für eine gemeinsame Wirtschaftspolitik und so weiter. Das wäre halt auch dann diese berühmte Schuldenunion, von der immer wieder gesprochen wird. Das Preisschild für Maastricht 2.0 wäre, dass wir konsequent Staatspleiten auch zulassen würden mit all den Kosten, die halt dann kämen, ne?
Zumindest muss es diese Möglichkeit geben. Das heißt, das erste Preisschild für Maastricht 2.0 wäre, dass Banken eben Eigenkapitalpuffer halten müssen für Staatsanleihen. Das heißt, es würde für Staaten im ersten Moment teurer, sich zu refinanzieren über Staatsanleihen, denn die Banken müssten plötzlich dafür auch Eigenkapital vorhalten. Dann wird der Zins in den Bereichen steigen, gerade natürlich für die höher verschuldeten Länder. Das ist auf jeden Fall ein nicht schmerzfreier Weg in Richtung Maastricht. Und ob man da überhaupt jemals ankommt, das wird man dann sehen. Also wie gesagt, die Historie hat bisher gezeigt, dass eben politische Regelungen im Zweifel über Nacht dann eben gestrichen werden, wenn es in Ländern besonders schwierig läuft. Die Zusage im Vorfeld ist immer das eine, das andere dann in einer wirklich schwierigen Phase auch einzuhalten. Das hat zumindest in Europa die Historie jetzt gezeigt, dass diese politischen Zusagen das Papier eigentlich nicht wert sind, auf dem sie stehen. Völlig egal, in welches Land man sich da anschaut. Und was du sagst bei der Integration, aktuell gibt es den politischen Willen dazu nicht, das muss man klar sagen. Weder in Deutschland noch in Frankreich sind die Politiker, ist auch die Gesellschaft bereit, jetzt große Kompetenzen an die europäische Ebene abzugeben. Wichtig wäre in diesem Szenario sicherlich vor allem, dass es ein gemeinsames Budget für die Euro-Staaten gibt. Denn es ist ja klar, wir sind keine optimale Währungsunion. Und damit Länder, die keine eigene Geldpolitik mehr haben, eben Schocks aushalten können, muss es dann fiskalisch geregelt werden. Deshalb braucht man dann ein zentrales Budget im Euroraum, einen Euro-Finanzminister. Da gibt es große Skepsis dagegen, weil natürlich die Befürchtung ist, dass dann zu viel in einzelne Länder läuft, die wirtschaftlich hinterherhinken. Das ist sozusagen das große Preisschild, was auf der tieferen Integrationsebene steht.
Dann reden wir ja dann quasi auch über Eurobonds, ne? Da sind wir ja schon im Bereich dieser Schuldenunion. Leid, wenn man so will.
Genau, dieser Weg in Richtung Integration, das ist dann am Ende auch natürlich die Vergemeinschaftung der Staatsschulden. Auch an der Stelle hat das eben, wie gesagt, erhebliche Kosten für die Mitgliedstaaten. Uns muss aber auf der anderen Seite natürlich klar sein, zum Teil passiert das eben auch in diesem mittleren Szenario, auf dem wir aktuell unterwegs sind. Also wenn man sich anschaut, wie viel Geld die europäischen Länder jetzt in der Krise mobilisiert haben, diese Bonds, die Europäische Union ausgegeben hat, um eben Corona-Folgen abzufedern, um auch die Transformation in Richtung Klimaneutralität zu finanzieren. Da läuft da ohnehin schon sehr viel, aber eben auch eher als Schattenhaushalt. Also so ein bisschen, wie das auch in Deutschland Usus ist. Die Rechnung, die man nicht so gerne auf dem Blatt zeigt, die versteckt man dann eben etwas in Schattenhaushalten. Sie ist aber natürlich trotzdem da. Und deshalb ist dann am Ende schon die Frage, ob es nicht Sinn macht, diese ganzen Schattenzahlen ins Licht zu ziehen und auch offen zu legen, wie viel wirklich umverteilt wird. Denn das ist zurzeit natürlich sozusagen kein ganz faires Prozedere, was da läuft, denn es wird so viel über die Schattenhaushalte und über das Notenbanksystem umverteilt, was am Ende vielleicht sogar mehr ist, als wenn man wirklich diese finanzielle Integration abschließen würde.
Ja. Jetzt wird ja gerade wieder über die europäische Einlagensicherung diskutiert. Das war ja so ein bisschen verschwunden, das Thema. Jetzt ist es wieder da. War ja auch der Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments quasi so ein bisschen den Weg freigemacht hat. Wie beurteilst du das?
Ja, das sind Schritte, die würde ich sagen, in jedem Szenario notwendig sind. Insofern ist das so, kann man das vielleicht als Zwischenschritt anschauen. Wenn man sich jetzt noch nicht wirklich entscheiden will und auch noch nicht entscheiden kann, wo es mit dieser Währungsunion hingeht, dann kann man über eine Weiterentwicklung dieser Bereiche Bankenunion und Kapitalmarktunion, ja, was steckt dahinter? Naja, am Ende soll eben gewährleistet sein, dass das private Kapital sowohl über den Bankensektor als auch über den Kapitalmarkt, über die Börsen, möglichst gleichmäßig in die einzelnen Euro-Staaten fließen. Und wenn es eben in einem Land größere Probleme gibt, ein Land in Schieflage gerät, dass das Risiko aus dieser Schieflage möglichst breit verteilt ist. Ja, das heißt, dass zum Beispiel die Ersparnisse der Italiener nicht alle in Italien im Risiko stehen, sondern durch europäischen Schirm abgesichert sind, weil dann fällt auch der Wirtschaftseinbruch in so einem Land nicht so stark aus. Und dieser sogenannte Risikopuffer über den Privatmarkt, also sprich über den Kapitalmarkt oder das Bankensystem, das ist so eine Vorstufe dessen, was man sowohl braucht, um nach Maastricht zu kommen, ja, denn nur dann sind auch Staatspleiten überhaupt aushaltbar, wenn die Folgen von solchen Staatspleiten eben sich auf ganz viele Gläubiger in vielen Ländern verteilen, dann kann man sowas eher glaubwürdig diesen Weg gehen. Und genauso auch in Richtung, wenn man sagt, man möchte am Ende doch eine politische Union haben, eine vollkommene Integration, auch dann ist ein besserer europäische Verteilung von Risiken über den privaten Kapitalmarkt eine wichtige Stufe sozusagen, um weniger Geld über die öffentlichen Haushalte zu verteilen. Insofern kann man sagen, dieser Stoßdämpfer, der mit Kapitalmarktunion, Bankenunion versucht wird, der ist in jedem Falle sinnvoll und sollte jetzt auch vorangetrieben werden. Und das zeigt auch, wenn man Europa nochmal vergleicht mit den USA. Ja, die Amerikaner sind zwar nicht in allem ein Vorbild für uns, sind auch hoch verschuldet, aber wenn man sich diese Stoßdämpfer anschaut, die eben die US-Wirtschaft und damit auch die einzelnen Bundesstaaten in den USA haben, hier auf der rechten Seite mal, dann sieht man, wenn also ein wirtschaftliches Ereignis, eine negative Entwicklung einen Bundesstaat in den USA trifft, und das sagt uns dann hier diese Säule auf der rechten Seite für die Amerikaner, dann werden etwa 80% dieser Folgen von außerhalb des Bundesstaates getragen. Also nur 20% des originären Schocks müssen in dem Fall zum Beispiel die Haushalte, Unternehmen in Kalifornien tragen. 80% werden über die gesamte USA verteilt. Über den Kapitalmarkt, über das Bankensystem, natürlich auch über die Sozialsysteme und so weiter. Im Euroraum ist das genau umgekehrt. Im Euroraum, wenn ein Land von einer ungünstigen Entwicklung getroffen wird, sei es jetzt selbst verschuldet oder von außen, ja, Ölpreisschock, kriegerische Auseinandersetzung, was auch immer, dann werden nur etwa 20% dieses Schocks von der Währungsunion insgesamt getragen und 80% landen beim jeweiligen Land. Und das ist ein Zustand, der ja am Ende des Tages nicht nachhaltig ist, weil das für die einzelnen Länder eben zu große Belastungen bedeutet. Denn sie können ja nicht mit der eigenen Geldpolitik reagieren. Ja, sie haben nicht das Instrument, den Zins zu senken, wenn es schwierig wird, sondern sie sind eben darauf angewiesen, so einen Schock dann über andere Kanäle abzufedern. Und in Europa helfen dann eben die anderen Euro-Staaten insgesamt viel, viel weniger, als das in den USA der Fall ist. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum Europa wirtschaftlich da steht, wo es steht, und die Amerikaner und so weit davongelaufen
sind. Das ganze Thema Einlagensicherung ist natürlich in Deutschland gerade sehr unpopulär. Auch die Sparkassen und Volksbanken wehren sich dagegen, weil die sagen, jetzt müssen wir mit unseren Einlagen womöglich für irgendwelche Zocks von italienischen oder spanischen Banken gerade stehen und dann deren Kunden retten, wenn die Bank pleite geht, weil die sich verspekuliert hat.
Absolut, so ist das. Die Einlagensicherungssysteme sind eben nicht wirklich harmonisiert. Es gibt zwar Vorgaben von der Europäischen Union, bestimmte Mindestanforderungen, aber in Deutschland zum Beispiel sind die Einlagen eben viel stärker abgesichert. Ja, wir haben zum einen die staatliche Einlagensicherung, die sozusagen bis jedes Konto bis zu 100.000 Euro absichert. Und dann haben wir eben auf Institutsebene, also sprich entweder bei den Privatbanken oder im Sparkassenverbund oder bei den Genossenschaftsbanken, zusätzliche Sicherungsmechanismen, die noch ein viel größeres Volumen der privaten Einlagen absichern, wenn eine einzelne Bank in Schieflage kommt. Da kommt uns in Deutschland natürlich auch dieses kleinteilige Bankensystem zugute, ja, denn wenn eine Genossenschaftsbank oder Sparkasse umfallen sollte, dann sind das Volumina, die eben sozusagen innerhalb des Verbundes gut gehalten werden können. Und da sind viele europäische Länder eben nicht so gut ausgestattet. Ja, das da gilt dann zwar diese Mindestabsicherung, die funktioniert, aber alles, was darüber hinausgeht, das steht dann sozusagen eher im Risiko. Und da ist ja die Idee, einen europäischen Schirm drüber zu ziehen. Aber ganz klar ist natürlich, das bedeutet eine Umverteilung. Das heißt, am Ende des Tages würden sozusagen europäische Banken und damit dann eben auch die, deutsche Banken und damit dann eben auch die deutschen Spareinlagen zu einem gewissen Teil auch sozusagen als Absicherung dienen für Krisen in anderen europäischen Ländern. Das ist genau diese Überlegung eines weiteren Stoßdämpfers, der bisher in Europa zumindest sehr gering ausgebaut ist. Und da gilt es natürlich, wenn man diesen Weg geht, das so ausgewogen zu machen, dass hier die Risiken bei deutschen Banken nicht überproportional steigen.
Und du hast ja gesagt, hier im Status quo können wir nicht wirklich verharren, weil auch ein Preisschild des Status quo ist es, du hast es erwähnt, dass wir halt wirtschaftlich zurückfallen und natürlich auch der Euro gerade relativ unattraktiv für viele Anleger ist. Da hattest du hier auch nochmal eine Grafik, die wir kurz zeigen können, um darüber zu reden. Nämlich hier, da sieht man, dass der halt deutlich unter seinen Möglichkeiten bleibt und sehr stark abgewertet hat gegenüber dem Dollar.
Genau, das sieht man hier auf der linken Seite, die Linie in Orange, das ist der Euro-Dollar-Wechselkurs. Man kann sich das natürlich auch für den effektiven Euro anschauen, das heißt gegen die anderen Handelswährungen. Der Dollar ist ja besonders stark, aber es zeigt sich schon, dass eben seit der Euro-Finanzkrise der Euro strukturell unter Abwertungsdruck steht. Der ist jetzt aktuell eben doch auch gemessen an dem, was Ökonomen immer so ein bisschen als fairen Wert bezeichnen. Die Kaufkraftparität ist ja schon deutlich unterbewertet. Und ist sicherlich einer der Gründe für diese schwache Entwicklung Europas im Vergleich zu den USA. Und das spiegelt sich dann eben, das sieht man dann auf der rechten Seite ganz gut. Europa ist tatsächlich für ausländische, aber auch für inländische Investoren, wie wir es zum Beispiel sind, relativ wenig interessant für die Anlage. Man sieht es, dass eben Europa in einer Ländergruppe ist mit China und Japan, also Länder, die insgesamt Kapital exportieren und eben nicht importieren wie die Amerikaner. Das liegt natürlich auch an unserem starken Außenhandel, aber es ist auch ein Spiegel dieser wenig ausgebildeten Attraktivität des Währungsraums für ausländische Investitionen. Und wenn man sich das Wachstumspotenzial mal anschaut, Europa versus die USA, dann zeigt sich eben, die Amerikaner haben so ein durchschnittliches Wachstum real von etwa 2%. Das ist dann das auch, was man als reale Rendite risikolos ja erwarten kann. Und in Europa liegt das Wachstumspotenzial nur noch knapp über der Nulllinie. Und alleine dieser Blick auf die ökonomischen Gegebenheiten macht eigentlich eine Weiterentwicklung der Währungsunion, also ein Nicht-Stehen-Bleiben, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr sinnvoll. Denn uns muss immer klar sein, wenn wir nur noch ein Wachstumspotenzial, ein durchschnittliches Wachstum von knapp über null haben, so wie es in Deutschland auch der Fall ist, dann braucht es eben nicht viel Schwäche oder nicht viel Gegenwind, dass man in der Rezession ist. Ja, und das sieht man aktuell auch wieder im Falle Deutschlands. Bei uns ist sozusagen der Sicherheitsabstand wirtschaftlich zur Nulllinie eben sehr, sehr gering geworden. Und an dieser Stelle sind strukturelle Reformen, die natürlich zum einen im Inland ansetzen müssen, ja, Thema Energieversorgung beispielsweise, auch Thema Industriepolitik, sehr wichtig, aber eben auch die Weiterentwicklung der Währungsunion. Denn wenn wir die Währungsunion nicht weiterentwickeln, dann bleibt zumindest die Skepsis der internationalen Investoren hoch. Ja, denn einem chinesischen oder japanischen Investor die Feinheiten der Europäischen Währungsunion zu erklären, das ist schon eine wirklich große Aufgabe, ja, geschweige denn irgendwelche Fiskalregeln oder Ausnahmeregelungen. Da ist eher Kopfschütteln dann zu sehen. Und nur wenn wir da Klarheit reinkriegen, die wichtigen Entscheidungen treffen, dann kann man auch davon ausgehen, dass ausländisches Kapital wieder in größerem Maße bereit ist, in Europa anzulegen. Und dann kann sich Europa auch wieder besser entwickeln. Denn von den anderen Wachstumsfaktoren, gerade das Humankapital, steht Europa ja eigentlich gut da, aber uns fehlt es eben an Attraktivität für ausländisches Kapital.
Hast du denn eine Präferenz, in welche Richtung sich die Eurozone entwickeln sollte? Mehr Integration oder eher Maastricht 2.0?
Ich habe zumindest große Skepsis, dass Maastricht wirklich ein funktionierender Regelrahmen jemals werden kann. Also das macht für mich unabdingbar, dass wir hier diese Staatsanleihenrisiken in den Bankbilanzen richtig bepreisen. Ich glaube, da ist die Bereitschaft sehr, sehr gering, das zu tun. Deshalb werden diese politischen Zusagen, dass man sich nicht überschuldet, die werden weiter wenig Glaubwürdigkeit haben. Deshalb glaube ich, ist der Weg zu Maastricht sehr, sehr weit und eigentlich kaum gangbar. Und deshalb glaube ich, bleibt am Ende des Tages, so schwierig es dann auch sein wird, langfristig nur die Weiterentwicklung Europas in Richtung politische Union. Klar ist, schnell wird das nicht gehen und die Skepsis ist groß und das Risiko, dass es da auf diesem Weg auch politische Unfälle gibt, die ist erheblich. Aber wie gesagt, allen Skeptikern rate ich nur, sich immer in den Alternativen auch umzuschauen. Und da wird man dann relativ schnell feststellen, den einfachen Weg gibt es nicht für diese Währungsunion. Das ist alles relativ mühsam, relativ teuer. Und dennoch sind Entscheidungen wichtig, denn wenn man nicht entscheidet, sagt man ja auch im Kapitalmarkt, ist das auch eine Entscheidung und meistens nicht die beste. Und gerade für die Währungsunion gilt das in besonderem Maße.
Johannes, vielen Dank.
Vielen Dank dir.